Schöneres kann einem nicht passieren, denn Freude verdoppelt sich ja schließlich, wenn es sich zwei freuen.
Ja, das ist aber schön
Züchter und
gesagt.
Besitzer.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Jawohl, wir haben schon wieder zwei Wochen rum. Vollhorst ist schon wieder da mit der Show nach dem letzten Gruppe 1 Rennen, das in diesem Jahr stattgefunden hat in Deutschland. Der große Allianzpreis von Bayern ist gelaufen. Einen deutschen Sieger mit Assistent haben wir. Wir haben noch ein Grupperennen, was uns bevorsteht. Und ansonsten glaube ich viele interessante Themen, die im Rennsport eine Rolle spielen. Aber um nochmal auf den großen Allianzpreis von Bayern zu sprechen zu kommen. Assistent hat gewonnen und Assistent ist auch der ausschlaggebende. Was erzähle ich denn da eigentlich für einen Quatsch jetzt? Warte mal, lass mich mal kurz. Für einen Quatsch, echt. Aber da haben Sie auf jeden Fall schon mal Marvin Schritte gehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Hintergrund, der sich schon wieder köstlich amüsiert, wie ich die Schleife nicht finden konnte. Ich wollte jetzt irgendwie darauf kommen, dass Assistent von Gestüt Röttgen gezogen wurde und deshalb heute Frank Dorf unser Gast ist, Marvin. Wie kann man das denn brückentechnisch?
Der Versuch war schon mal gut, erstmal auch von meiner Seite hallo zusammen. Und aber das war natürlich der Aufhänger, ne, dass du Frank Dorf kontaktiert hast. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus.
Genau, eigentlich hatten wir die Idee schon ziemlich genau vor einem Jahr. Da waren wir zusammen in Deauville nämlich im Dezember. Das war ein sehr netter Ausflug, wo wir abends auch noch schön essen und vor allem trinken gegangen sind. Und da haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall auch mal gucken, dass Herr Frank bei uns als Gestützleiter des altehrwürdigen Gestüts Röttgen im Vollhorst auftaucht. Und ich habe aber gesagt, wir brauchen halt noch so einen richtigen Aufhänger. Und ja gut, Erle wäre natürlich einer gewesen, ist logisch, aber ich weiß gar nicht, was wir da in der Woche gemacht haben. Auf jeden Fall, jetzt Assistent gezogen, zumindest vom Gestüt Röttgen. Heute ist der Tag der Tage, heute wird Frank Dorf bei uns am Start sein. Netter Kerl, können wir ja beide mal echt sagen, ne? Auch als Auxiliatoren. Der macht uns die Arbeit echt immer leicht, so als Anbieter, ne?
Ja, super leicht. Geht man immer sehr gern vorbei bei Röttgen und Frank erzählt einem wirklich alles, was man wissen muss, ohne dass man eigentlich eine Frage stellt. Und ich glaube, das zeichnet ihn aus und wie du sagst, er ist auch als Mensch wirklich ein ganz toller Kerl.
Und mal wieder einer von diesen Kandidaten, die eigentlich ganz ungerne Interviews geben. Das mag der eigentlich gar nicht, aber trotzdem haben wir ihn hier bei uns. Tja, ja, ich habe es gerade gesagt, Assistent, Gruppe 1-Sieger. Freut mich natürlich für Siede Moon auch, dass der nochmal so einen schönen Saisonabschluss vorläufig, weiß man nicht, was noch jetzt in 10 Tagen oder was passiert, wenn Fantastic Moon läuft. Aber das war für den Deckhengst auch nochmal schön. Der hat dieses Jahr auch wenig falsch gemacht. Obwohl die Decktaxe runtergesenkt wurde, worüber ich mich ein bisschen geärgert habe, weil ich ja letztes Jahr zu voller Decktaxe bei ihm gewesen bin. Aber so ist das halt beim Züchten.
Ja, genau. Aber er hatte wirklich ein tolles Jahr. Du hast es gesagt, die Nachkommen sind wirklich gut gelaufen. Und Frau Bischof Laffrenz hat das eigentlich auch sehr gut geschrieben, dass es halt für die deutschen Klienten immer schwieriger wird, Stuten auch nach England zu bringen. Und deshalb hat man, glaube ich, da so ein bisschen die Decktaxe auch gesenkt.
Ist auch in Ordnung so. Also macht es für die Zukunft leichter. Wie gesagt, wenn man da vorher war, dann hat man da so ein weinendes und ein lachendes Auge. Aber ist natürlich auch alles teuer. Und umso mehr ziehe ich den Hut vor allen, die trotzdem immer noch züchten. Sind ja heute jetzt bei Galopp Online auch die, unser Medienpartner Sportwelt übrigens, die Bedeckungszahlen hochgegangen. Und das sind halt eben nicht mehr so viele Stuten, die wir haben. Aber wir bekommen mehr Deckhengste. Ne?
Ja, genau. Und, tricky. Und Tasso mit über 80 Stuten, die er gedeckt hat, da sind wir wirklich mal wirklich gespannt. Auch alter Adler viel mit, ich glaube, fast 40. Das waren so die beiden, wo ich tatsächlich so ein bisschen im positiven Sinne den Eyecatcher erkennen konnte. Ne?
Weil sie von wem abstammen?
Von Adlerflug.
Natürlich, von meinem Adlerflug. Ja. Und was glaubst du, wie
das
mein...
war die Fangfrage
ja,
jetzt.
Siehst du mal, was glaubst du, wie mein Herz aufgeht? Wir haben ja, ich habe es ja gerade schon angerissen, wenn jetzt der Japan Cup ansteht und zum einen läuft ein See the Moon und auch noch mein Fantastic Moon gegen einen Adlerflug, gegen Goliath, auf den ich schon so viel Geld gewonnen habe. Ich habe ja auf ganz viele Pferde schon ganz viel verloren, da stehe ich auch immer dazu. Aber Goliath, der ist, das ist mein Goldesel schon immer gewesen. Das ist geil. Und jetzt kann ich das Geheimnis lüften. Ich habe es ja schon ein paar Mal so durch die Blume gesagt, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, nach Japan zu gehen. Aber hey, weißt du, wer am Montag im Flieger nach Tokio sitzt?
Alexander Franke.
Jawohl.
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 Und soll ich dir eine lustige Geschichte diesbezüglich erzählen? Letzten Kölner Renntag hast du ja moderiert und ich hatte ja eine Veranstaltung dort in der Almhütte, heißt es ja, glaube ich, ne? Mhm. Und irgendwann während des Renntags habe ich unabhängig voneinander erst René getroffen, Picholek, der sagte, haben Lars und Nadine dir schon einen Flug nach Tokio gebucht? Und ich wusste erst überhaupt nicht, was er von mir wollte, weil ich da im Moment gar nicht drauf geachtet habe oder dran gedacht habe. Und dann sage ich, wie meinst du das? Was soll ich in Tokio? Naja, du weißt doch, Fantastic Moon ist mit dir ungeschlagen als Kommentator. Du musst ja wenigstens als Glücksbringer mit. Und dann sage ich, nee, ist tatsächlich keiner auf mich zugekommen. Und kurze Zeit später habe ich Sarah Steinberg getroffen. Und die hat genau das Gleiche, also unabhängig davon, gesagt. Aber ich muss auch sie enttäuschen. Ich werde mir den Japan Cup vom Sofa angucken und trotzdem hoffen, dass Fantastic Moon gut läuft.
Und ich weiß ja, dass Lars Wilhelm Baumgarten und Nadine Siebmann unsere Stammhörer sind. Also von dem her, wenn ihr noch ein Flugticket übrig habt, der Platz neben mir im Flieger wäre frei. Ich fliege auch nicht Business oder First Class, wie man denken könnte, sondern ganz normal Economy. Premium Economy, das muss, glaube ich, auch ganz cool sein.
Liebe Grüße.
No pressure, aber ladet ihn ein. Ja, Japan Cup, ich bin sehr gespannt. Ich war tatsächlich vor 10 Jahren das letzte Mal da und es wird für mich emotional tatsächlich auch ein bisschen schwierig dort, im positiven, aber auch ein bisschen im negativen Sinne. Ich war mit meinem Papa das letzte Mal da, das habe ich ihm ja damals zum Geburtstag geschenkt. Der ist ja mittlerweile gestorben. Wenn man dann 10 Jahre später da nochmal hingeht und dann diese ganze Erinnerung hat, ich bin echt gespannt so. Also das wird, glaube ich, eine schöne Geschichte, so ein bisschen, vielleicht nochmal so ein kleines Andenken. Aber ja, im Vordergrund steht natürlich die Freude über dieses geile Rennen. Das hast du noch nie mitgemacht, oder, Japan Cup?
Nein, tatsächlich, Japan Cup noch nie. Natürlich stellt man sich dann immer den Wecker, weil man gucken möchte, wenn die deutschen Pferde da laufen. Und ja, ich glaube, in diesem Jahr haben wir tatsächlich wirklich eine richtig, richtig gute Chance, weil international so das Feld, ich weiß gar nicht, wann der letzte Sieger nicht in Japan trainiert wurde, der den Japan Cup gewonnen hat. Aber sind auch nicht so die Europäer dabei, wo man jetzt sagen müsste, oh, die sind vielleicht sogar stärker als Goliath oder Fantastic Moon. Und bei allem Respekt, ja, die Japaner haben logischerweise immer klasse Pferde. Aber ich glaube, wenn der Boden wirklich für Fantastic Moon logischerweise gut ist, es gibt ein richtig schnelles Rennen, wie immer, dann traue ich ihm einiges zu. Und Goliath, ich glaube, der muss gar keinem was beweisen. Der wird schon mit, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, mit Christophe Soumillon schon eine richtig tragende Rolle in dem Rennspiel.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Christophe Soumillon auch im Sattel sitzen wird, weil ich mir nichts anderes vorstellen kann und weil ich mit Philipp von Ullmann gesprochen habe. Und ich habe gesagt, wir müssen ja eigentlich die alte Tradition wieder aufleben lassen. Und wenn wir zusammen irgendwo abends an der Bar sind, dann passieren ja die wundervollsten Dinge und wir kriegen ja immer coole Interviewgäste. Joseph O'Brien hat er uns ja damals auch besorgt in Baden-Baden. Ich habe mich schon mit ihm zum Trinken in Japan verabredet und dann hat er gesagt, und dann cool. Überreden wir Christophe Soumillon und Francis Graffard zum Podcast, also von dem her,
ja, das wäre ja was.
mal schauen, also ist aber auf jeden Fall eine coole Geschichte, kann ich dir nur empfehlen, wenn du da mal hinkommst, geh hin.
Ja.
Und jetzt höre ich mich doppelt, was ist da denn los? Werden wir abgehört jetzt irgendwie, Marvin? Ist das...
Weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich gar nichts verändert.
Echt?
Ja, jetzt höre ich mich auch nicht mehr. Ich sitze auf meinem Sofa hier und unterhalte mich ganz
Aber nett. Guck mal, dadurch, dass es jetzt weg ist, nachdem ich gefragt habe, ob wir abgehört werden, spricht das ja eigentlich dafür, dass sich jemand ertappt fühlt und uns wirklich abgehört hat, oder?
Hat deine Frau vielleicht so ein Richtmikrofon in deinem Studio da unten?
Ich weiß es nicht. Vielleicht haben unsere zwei Frauen sich zusammengetan.
Ja, genau.
Und die denken schon wieder, mit wem telefonieren die denn schon wieder und haben da so viel Spaß und... Dann
das groß, kann auch möglich.
Deine große Enttäuschung ist nur Marvin Schritte und Alexander Franke, die miteinander über Tokio sprechen. Also, ich bin gespannt, was ich alles an Impressionen mitbringe und was dann hier im Vollhorst stattfinden wird. Der nächste Vollhorst wird aber nicht in 2 Wochen stattfinden, das muss man an der Stelle jetzt schon mal sagen, denn auch wir machen ein bisschen, nicht Winterpause, nennen wir es mal Winterruhe, würde ich mal eher sagen, und machen deshalb im Winter, also wenn Sandbahnrennen eigentlich in Deutschland nur sind, machen wir Vollhorst nur noch einmal im Monat. Und dann, sobald aber die Grasbahnsaison wieder losgeht, ab März, dann wieder alle 2 Wochen. Wie gehabt. Versprochen. Ja. Also ein bisschen Pause muss ja auch mal sein. Aber das gilt jetzt nur für November, Dezember, Januar, Februar, gucken wir mal. Und spätestens ab März dann wieder alle 2 Wochen. Ne? Also könnt ihr euch schon mal den Wecker stellen, solange... Oh, ein bisschen halblang. Du hast auch bald irgendwie Urlaub, ne? Mit jetzt noch einmal Ratibor-Rennen, glaube ich, ne? Krefeld musst du noch kommentieren und dann ist bei dir tatsächlich dann auch Winterpause.
Genau, dann geht's auch in die Winterpause, machen wir auch ein bisschen ruhiger, so wie du ja auch. Und tanken Kräfte für die neue Saison, wenn es dann im März wieder losgeht. Und da freuen wir uns dann drauf. Aber jetzt mit dem Ratibor-Rennen letzte Gruppe Rennen, wirklich nochmal ein toller Renntag in Krefeld und ich freue mich auf dieses Rennen. Sind ja dann am Ende, glaube ich, 7 Pferde noch zusammengekommen. Und dass die Winterkönigin tatsächlich nochmal läuft, Nico Reni, hätte ich wirklich nicht gedacht, aber das ist schon die Hausnummer in diesem Rennen.
Ja, gut. Sonst 7 Rennen, überschaubares Programm für dich. Würdiger Abschluss.
Ja, überschaubar, aber es ist nochmal ein schöner Jahresabschluss und der Krefelder Rennclub fährt ja auch damit sehr gut, dass man ja immer 6, maximal 7 Rennen wirklich macht. Und ich hatte lange auch mit dem Präsidenten darüber mal gesprochen. Und er sagt auch, ja, man wird da so ein bisschen für nicht belächelt, aber ja, manche Leute finden das halt nicht so gut. Und er sagt aber, wir sind ein ganz gesunder Rennclub und wir fahren halt genauso weiter und man lässt sich da auch von diesem Kurs nicht abbringen. Und das finde ich in heutigen Zeiten auch wirklich gut, dass man mal zu seiner Idee, zu seiner Meinung stehen muss und wenn man dafür auch noch belohnt wird, umso besser.
Ja, auf jeden Fall. War das schon immer samstags der Ratibor-Preis oder das Ratibor-Rennen oder war das früher sonntags? Das ist ein bisschen ungewöhnlich.
War sonntags, aber Sonntag ist Totensonntag und deshalb
darf man nicht, ne? Da haben auch die Casinos zu und alles, ne? Okay.
Genau. Und deshalb an diesem Samstag ist auch keine Bundesliga, Gott sei Dank. So, das heißt, der Fokus tatsächlich voll auf Krefeld und ich freue mich einfach drauf.
Ja, ich habe mich schon gefragt, ob der Samstag irgendwie der neue Sonntag ist, ne? Weil jetzt Silbernes Pferd in Köln an einem Samstag, jetzt Ratibor-Rennen an einem Samstag, das ist ja schon. Genau. Aber finde ich gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Also ich war jetzt, als ich dann in Köln war und Silbernes Pferd moderiert habe, ich hatte ja auch schon gedacht, ich habe schon Winterpause, aber dann wurde ich da ganz kurzfristig nochmal angerufen, ob ich nicht doch kann und so. Habe ich gesagt, na klar, mache ich natürlich. Ich fand das gar nicht so schräg irgendwie. Und dann hast du einen Sonntag noch frei gehabt und so. Das ist so, dieses englische System finde ich gar nicht so verkehrt, dass Samstag die fetten Tage sind.
Ja, das ist richtig. Gut, für uns beide jetzt, die auch viel Fußball-Passion haben, ist es natürlich immer so ein bisschen unglücklich, wenn dann unsere Vereine zeitgleich spielen. Aber gut, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und für die Rennvereine ist es halt schon mal auch interessant, gerade bezüglich Sponsoren. Ich habe es ja gerade gesagt, dass wir in der Almhütte dort war ein Sponsor, der zum ersten Mal überhaupt auf einer Rennbahn war, ein Rennen gesponsert hat und die haben das direkt mit ihrer Weihnachtsfeier zusammengelegt und die waren so begeistert, dass Philipp Hein auch gesagt hat vom Kölner Rennverein, dass man halt alles dafür tut, dass die auch nächstes Jahr wieder da sind. Also das war wirklich eine runde Geschichte.
Gut, und wenn dein Verein in die zweite Bundesliga absteigt, bringt ja auch nichts mehr, weil ich bin ja auch nicht mehr montags, ne? Das ist ja nicht mehr so wie früher.
Ich glaube, ihr seid tatsächlich nur ein Platz und ein Punkt vor uns und ihr seid Champions League Teilnehmer. Also lieber Alex, manchmal ist ein bisschen weniger auch mehr, ne?
Wir sind, ja stimmt, woher weißt du, hast du dich jetzt aber drauf vorbereitet, oder? Tatsächlich?
Nee, hab ich tatsächlich nicht, aber ich wollte dir, glaube ich, am Sonntagabend oder so, wo Wolfsburg hat Sonntagabend gespielt, 19.30 Uhr und als wir dann gewonnen haben und sie die Tabelle eingeblendet hatten und VfB Stuttgart nur einen Platz und einen Punkt vor Wolfsburg oder so ist, wollte ich dir erst schreiben und dann denke ich so, ach nee, komm, ihr habt gegen Frankfurt verloren, Stachel sitzt eh tief, du hast schon 5 Ginflaschen getrunken nach der Niederlage, ich lasse dich lieber in Ruhe, deshalb weiß ich es.
Das war sehr artig von dir, aber dann ist schön, dass du es mir jetzt nochmal reingedrückt hast. Ja. Dann ist das jetzt auch der passende Zeitpunkt, lieber Marvin, dass ich dich jetzt aus der Leitung schmeiße, damit ich dann nämlich mit einem netten Gast sprechen darf. Ich weiß gar nicht, was für ein Fußballfan der ist, aber wahrscheinlich FC Köln. Kommt zumindest aus Köln. Frank Dorf, aber wir wollen nicht über Köln. Wir können über Karneval gleich mit dem reden. Das machen wir, glaube ich, mal. Du bist kein Jack, oder? Hast ja schon mal gesagt, Oh je, Mädel. Marvin, ich wünsche dir einen wunderschönen Renntag am Samstag. Ich werde es noch am Fernsehen begleiten und hoffe, dass wir uns dann in ein paar Wochen wieder hören. Dann Anfang Dezember, glaube ich, der nächste Vollhorst.
Genau, alles klar, Alex. Dann schönen Abend noch, viel Spaß mit Frank Dorf und bis bald, liebe Zuhörer.
Bis dann, Dankeschön, Marvin Schritte. So, und jetzt müsste tatsächlich auch der Gestütsleiter vom Gestüt Röttgen am Apparat sein. Ich grüße dich. Hi, Frank.
Grüß dich, Sandy.
Ja, sehr schön. Oh, ich bin so stolz, dass du einer der wenigen bist, die meinen Namen richtig aussprechen können. Gibt ja schon diese Unsitte, wie Marvin es ja zum Beispiel auch tut, dass er mich immer Alex nennt, was auch schon nicht richtig ist, aber die meisten sagen ja Sandy.
Ja, das habe ich extra für den Podcast trainiert. Nein, aber wie du weißt, mache ich das häufiger so, dass ich Sandy sage, aber ich muss tatsächlich drüber nach.
Hast du eigentlich einen Spitznamen? Frankie oder irgend sowas oder ganz normal Frank?
Nee, ganz normal Frank.
Habe ich schon gedacht, dass ich dir jetzt irgendwie das erste Nähkästchen-Geheimnis entlocken kann, was die Leute sonst über dich nicht wissen. Tja, wo fangen wir denn an? Also, Gestütsleiter im Gestüt Röttgen, das dieses Jahr 100-Jähriges hat, glaube ich sogar, ne? Wenn ich das, ich habe jetzt mal so ein bisschen gegoogelt irgendwie, ne? Das ist doch jetzt genau 100 Jahre alt, oder?
Ja, tatsächlich gegründet 1924 von Peter Mühlens, ja.
Warum habt ihr denn da keine große Party gemacht oder irgend sowas? Also ich habe so das Gefühl gehabt, so richtig viel Action und so gab es da jetzt ja nicht mit 100 Jahre Röttgen, oder? Hat man ist so ein bisschen so nebenher gelaufen, oder?
Ja, ist tatsächlich ziemlich untergegangen. Womit das zusammenhängt, weiß ich gar nicht. Ich gehe davon aus, dass es im Moment einfach für eine Stiftung relativ finanziell schwierige Zeiten sind. Und dann ist es mit einer großen Party nicht weit her.
Aber dann holen wir die Party einfach heute mal so ein bisschen nach hier im Podcast. Das ist dann noch so die 100 Jahre Röttgen-Party. Aber eigentlich habe ich deshalb gedacht, das würde jetzt diese Woche ganz gut passen, weil ich einfach nochmal so geschaut habe, wen können wir denn als Gast einladen? Und wir zwei haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass das eigentlich schon mal Sinn macht, dass du zu uns in den Podcast kommst. Und ich habe irgendwann gesagt, es muss halt immer so einen Aufhänger geben. Irgendwas muss passiert sein. Und jetzt habt ihr ja mit Assistent noch einen weiteren Gruppe 1 Sieger gezüchtet. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, herzlichen Dank.
Den habt ihr damals für knapp 60.000 Euro auf der Jährlingsauktion in Iffezheim verkauft, vor, was war es, 4 Jahren, glaube ich, ne? An Liberty Racing. Ist das so, sind grundsätzlich bei euch alle Hengste käuflich zu erwerben oder gibt es immer so ein paar, die ihr dann doch behalten wollt?
Nein, generell werden alle Hengste auf den Auktionen angeboten. Alle Hengste sind auch letztlich auf dem Markt, natürlich nicht um jeden Preis. Also es ist schon so, dass wir Reservepreise haben oder unsere Vorstellungen haben, was die Hengste dann wohl kosten sollen. Und gut, manche werden dann verkauft und manche halt nicht.
Ärgert man sich dann im Nachhinein, wenn so einer wie Assistent dann doch verkauft wurde oder ist es trotzdem schön genug, wenn man den ja als Züchter da dahinter steht und dann da quasi noch ein bisschen mitfeiern darf, ein bisschen Züchterprämie gibt es ja auch.
Also man ärgert sich überhaupt nicht. Absolut das Gegenteil ist der Fall. Wir freuen uns absolut dafür, denn nur wenn wir imstande sind, gute Pferde zu verkaufen, wollen die Leute unsere Pferde ja auch weiterhin haben. Das heißt, das ist unser höchstes Ziel, ist mit Assistent überhaupt erst eingetroffen, tatsächlich einen Gruppe 1 Sieger verkauft zu haben. Und ja, was Schöneres kann einem nicht passieren, denn Freude verdoppelt sich ja schließlich, wenn es sich zwei freuen.
Ja, aber das ist aber schön.
Züchter und Besitzer.
Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal, in dem Fall an Ecki Sauren, ist ja von Liberty dann irgendwann an Ecki und Liberty verkauft worden. Und ja, ich hatte mir auch kurz überlegt, ob wir vielleicht noch Ecki Sauren diese Woche auch noch vielleicht irgendwie noch mit dazu holen und so. Aber dem steckt, glaube ich, noch so ein bisschen 11.11. Karneval in den Knochen, was er sehr exzessiv feiert. Du bist doch auch in Köln aufgewachsen, ne? Ist das, wieso klingst du denn so fit?
Ja, ich bin eine echte Kölsche. 11.11. ist nicht so wirklich mein Ding. Das ist mir tatsächlich zu touristisch geworden. Dieses Originale auf dem Altermarkt stehen und die Session zu eröffnen, das ist, glaube ich, noch ganz nett, aber diese Menschenmassen, die sich in Köln dann durchwälzen, das ist nicht so mein.
Ich war ehrlich gesagt noch nie im Kölner, auf dem Kölner Karneval. Ich habe mich mal irgendwie überreden lassen, es gibt tatsächlich in Stuttgart auch eine Faschingsgesellschaft. Da bin ich sogar Senator irgendwie geworden. Da hatte ich aber auch schon ein bisschen was getrunken, als ich dazu gesagt habe, weil ich dann im Nachhinein gemerkt habe, dass es richtig Geld kostet, wenn man da irgendwie zusagt und Senator wird. Und dadurch habe ich dann auch vom Kölner Dreigestirn den Orden bekommen. Und da hat man mir gesagt, der ihn mir gegeben hat, dass das irgendwie so ein richtig fettes Ding ist in Köln. Also damit, das öffnet einem wohl alle Türen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so ist.
Ja, das ist die sogenannte Prinzenspange. Und wenn man die kann nur der Prinz oder nur das Dreigestirn überreichen. Und wenn man die trägt, dann heißt das, dass man ein relativ enges Verhältnis zum Prinz oder zum Dreigestirn pflegt. Und zum Inner Circle des offiziellen Karnevals gehört. Karneval ist ja eine ernste Sache. Ich habe schon erwachsene Männer weinen sehen wegen eines Ordens, also sagenhaft. Das ist alles nicht so wirklich mein Fall. Ja. Aber gut, ich habe ein paar Jahre lang mitgearbeitet in der Zugleitung des Kölner Rosenmontagszugs und war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit tatsächlich.
Der Markus Gottschalk hat mir den überreicht. Das ist der, macht die ARD Prunksitzung da oder wie das auch immer heißt. Die leitet der und von dem habe ich das bekommen. Den kennst du wahrscheinlich dann auch, oder? Kennt man sich aber.
Ja, Gottschalk war mal Prinz tatsächlich, aber dann wird es vermutlich der Orden des Festkomitees gewesen sein.
Das kann auch sein.
Der nicht mehr aktiver Prinz war als, also es sei denn, weiß ich nicht, das ist dann schon 10 Jahre her oder noch länger.
Nee, das war, also, das war jetzt erst.
Dann müsste das der Orden des Festkomitees
gewesen sein. Oh, aber der ist nicht ganz so hoch wie der vom Dreigestirn.
In der Rangfolge bin ich da nicht so ganz firm, aber das ist sicherlich auch ein eher seltener Orden, ja.
Jetzt habe ich schon gedacht, dass ich hier die komplettes goldene Ticket habe. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Also das heißt bei dir dann eher, okay, wenn du sagst, 11.11. ist zu touristisch, ist dann irgendwie, weil ich dachte immer, Rosenmontag, das ist so dieser, der ganz schlimme Tag irgendwie, wo nur die ganzen Touris kommen.
Nee, würde ich nicht sagen. Also da wird wirklich Karneval ein bisschen ursprünglicher gefeiert, Rosenmontag. Die Leute sind friedlich auf den Straßen unterwegs, währenddessen dieser 11. im 11., wenn man da die Zülpicher Straße, das ist im Universitätsviertel, Das ist unfassbar. Also das nur junge Leute, die von außerhalb kommen und letztlich nur Alkoholabrisspartys da feiern. Finde ich einfach nicht mehr so schön.
Also was bist du denn verkleidet oder ist das, wechselt das auch von Party zu Party oder hat man da immer irgendwie ein Outfit? Oder bist du gar nicht so der Typ für Kostüme?
Zu den Zügen verkleide ich mich schon, ja. Die letzten Jahre war ich tatsächlich König.
Oh, ja. Ja, wenn schon. Du wohnst ja auch. Wohnst
ein wunderschöner blonder Perücke.
Oh, das ist schön. Ich wollte gerade schon sagen, du wohnst ja bestimmt auch auf dem Schlösschen. Aber ist das so, also wohnst du auch auf Röttgen oder wohnt ja. man? Ja, oh. Aber in diesem, da wo die Türmchen sind und alles, ich habe das ja einmal sehen dürfen. Das ist ja schon super imposant, sieht das innen aus.
Ja, ich wohne direkt in der Nähe des Mutterstutenstalls, sodass ich dann auch zu jeder Geburt mit wenigen Schritten im Stall bin.
Also das heißt, das machst du auch noch alles selber, Geburten und alles und mit, das wird ja irgendwie überwacht, ne, mit Tablet und so, wann ist es soweit und Videokameras und alles, da muss man ja, ist ja glaube ich, wenn Abfallsaison ist, ist ja schon glaube ich 24-Stunden-Job quasi, ne?
Ja, ist richtig, dann beginnt immer meine Gefängniszeit, sage ich, mit Einschluss. Wir haben immer eine Nachtwache da, die auf die Pferde aufpasst und wenn dann eine Geburt da ist, dann werde ich angerufen und dann machen wir diese Geburt, handeln wir dann gemeinschaftlich ab. Ist eine Teamarbeit, wie alles in Röttgen Teamarbeit ist und ja, aber es ist dann schon so, dass ich eigentlich bei jeder Geburt dabei bin, wenn es irgend geht. Also.
Ich muss ja echt sagen, ich hatte schon das Vergnügen, mal bei so Geburten dabei zu sein, also von Pferden jetzt. Das ist schon, da muss man ja manchmal schon richtig helfen und schon richtig anpacken. So. Das ist schon Nervenaufreibend und kostet auch ein bisschen Kraft manchmal.
Ja, je nachdem, vor allen Dingen die Geburten, die schwerer vonstatten gehen, weil das Fohlen sehr groß ist oder sonst dann oder eine kleine Fehllage da ist, ja, da muss man schon manchmal viel Kraft aufbringen, das stimmt.
Ist das für dich noch so ein Magic Moment, wenn ein Fohlen auf die Welt kommt oder ist das schon Business, wenn man auf so einem ganz großen Gestüt ist und da schon viele Jahre arbeitet?
Jede Geburt ist tatsächlich anders und neu und immer wieder ein Wahnsinnsgefühl, wenn dann so ein kleines Fohlen lebendig hinter der Mutter liegt und vor allen Dingen so das erste Wiehern, das ist immer noch fantastisch. Ich glaube, das hört auch nie auf.
Könntest du dich noch so daran erinnern, wie jetzt zum Beispiel Assistent als Fohlen war oder ist das zu weit weg schon wieder?
Das ist tatsächlich für mich zu weit weg. Ich kann mir solche Sachen nicht so wirklich merken. Ich kann mir Zusammenhänge merken, aber die einzelnen Fohlen, das weiß ich nicht mehr. Tatsächlich. Also selbst schwierige Sachen, Schwergeburten oder sowas, kann ich mich dann nicht dran erinnern. Ich schreibe das alles auf und weiß das dann, wenn ich in die Unterlagen gucke. Jede Stute hat eine Historie bei mir, alles aufgeschrieben. Da sehe ich das dann aber so richtig dran erinnern, fast gar nicht tatsächlich, dafür sind es zu viele.
Ich finde das sowieso schon krass, wenn ich auf der Auktion muss ich als Auktionator immer vorher zu den Anbietern kommen und lass mir die Pferde ja einmal kurz vorführen und ich finde das so beeindruckend, wie ihr diese Pferde dann auch tatsächlich alle so unterscheiden könnt, ne? Selbst wenn ihr dann irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Jährlinge irgendwie dabei habt und so, ne? Die sich ja teilweise schon sehr ähnlich sehen und dann wird da irgendwie gerade einer vorbeigeführt und du kannst mir so aus dem Kopf irgendwie sagen, ah ja, das ist der und der. Das ist schon, also ich hätte da meine Schwierigkeiten, glaube ich.
Ja gut, das ist ja unser Job und die Pferde sind ja alle für sich Persönlichkeiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie ein Lehrer in der Schule, der irgendwann kennt er die Namen der Kinder. Das ist einfach so. Und so ist es bei uns auch. Wir sehen die jeden Tag und können sie dann halt auch unterscheiden.
Hast du auch eigene Pferde eigentlich mal gehabt, irgendwie so komplett unter deinem Namen? Oder ist das hast du schon genug mit dem Gestüt um die Ohren und so gesehen genug eigene Farben in Anführungsstrichen, dass es gar nicht notwendig ist, sage ich mal?
Ja, so ist es. Im Grunde sind es alles meine eigenen, vom Gefühl her natürlich, also man passt genauso gut drauf auf. Man hat nur den riesen Vorteil, dass ich keinen Cent dafür bezahlen muss, sondern sogar noch bezahlt werde. Das heißt, ich habe eigentlich den allerbesten Job.
Ja.
Und für ein eigenes Rennpferd oder eine eigene Zuchtstute hat es tatsächlich noch nicht gereicht. Aber es ist ein großer Traum, meine eigene Zuchtstute zu haben, das schon.
Zu welchen Deckings würdest du denn dann gehen?
Das kommt auf die Stute an.
Ah, sehr gut.
Das kommt auf die Stute an.
Ja.
Das kommt auf die Stute an.
Das ist auch wieder so eine ganz eigene Wissenschaft für sich, ne? Welcher Hengst passt zu welcher Stute? Ist das dann auch dein Job? Also dass du Deckpläne und so Geschichten auch alles machst oder habt ihr dafür irgendjemand anders?
Ja, nein, ich mache den kompletten Deckplan. Nicht ganz alleine, also ich mache mir für jede Stute Gedanken. Letztlich gebe ich dann auch die Vorschläge an den Vorstand weiter. Bis jetzt ist auch noch nie irgendwas abgelehnt worden. Ja, es ist viel Arbeit, sich für jede Stute Gedanken zu machen. Ich berate mich dann natürlich mit dem einen oder anderen, aber letztlich ist es doch alles, wächst dann doch schon alles so auf meinem Mist, mehr oder weniger.
Wie viele Deckhengste habt ihr denn jetzt gerade da? Also ich habe mal bei euch auf die Homepage geschaut, da stehen noch 4. Ikitos, Milovic, Windstoß und Best Solution, Klammer Lünzen. Aber ich glaube, Milovic ist doch auch schon in Lünzen, oder?
Milovic ist noch nicht körperlich in Lünzen, aber gedanklich schon in Lünzen.
Okay.
Und wir werden dann Windstoß und Ikitos haben.
Die anderen zwei in Lünzen. Was ist mit Welster eigentlich? Der taucht da gar nichts mehr auf.
Welster steht in Frankreich, im Jura, im Haare de Longchamp und deckt da Flach- und Hindernispferde. Und wir schicken auch so jedes Jahr mal eine Stute dann dahin. Ich habe mir immer überlegt, ihn mal zurückzuholen, wenn Soldier Hollow nicht mehr ist, aber im Moment ist es so, dass ja die Anzahl der Mutterstuten in Deutschland stabil nach unten zeigt. Da macht es, glaube ich, nicht viel Sinn, noch einen Halbbruder zu Windstoß hier nach Deutschland zu holen. Deswegen bleibt das jetzt erstmal so, wie es ist.
Zumal du es gesagt hast, die Mutterstuten gehen zurück, aber irgendwie die Deckhengste schießen jetzt gerade aus dem Boden. Ne? Also es ist verrückt, wie viele neue Hengste jetzt aufgestellt werden. Ne? Also jetzt noch mit Fantastic Moon und dann kommt der Waldgeist auch noch zurück nach Deutschland. Das wird, glaube ich, ein spannendes Jahr nächstes Jahr, wenn ich mir so die Zahlen anschaue. Ne? Für alle Züchter, glaube ich. Ne? Oder Deckhengsthalter, sagen wir es mal so.
Ja, das ist so, aber wenn die Qualität stimmt, dann kann das eigentlich nur gut für den Standort Deutschland sein, dass was uns fehlt in Deutschland, sind wirklich qualifizierte proven Sires. Das heißt, wir sind nahezu darauf angewiesen, ausländische Hengste zu nutzen als engagiertere, etwas größere Züchter. Uns fehlt tatsächlich ein Hengst wie Adlerflug, uns fehlt tatsächlich ein Hengst wie Soldier Hollow, unglaublich. See the Moon wäre so eine, das ist für mich ein deutscher Hengst, aber dafür muss man halt auch immer ins Ausland reisen. Und sowas fehlt uns. Und wenn wir junge Hengste aufstellen in Deutschland, haben wir wenigstens immer die Chance, dass einer mal darunter ist, der sich zu einem Soldier Hollow entwickelt. Und wenn wir das nicht haben, dann fließt unsere Zucht ins Ausland. Das ist halt so. Und der ein oder andere überlegt sich dann auch gleich im Ausland zu bleiben, weil wenn ich meine Stute sowieso nicht sehen kann, dann kann ich sie auch in Frankreich nicht sehen und dann kriege ich wenigstens Züchterprämie, also hohe Züchter- und Besitzerprämie dann. Das ist dann so.
Als kleiner Züchter, der so ein, zwei Stuten hat, kann ich jetzt aber nicht bei euch auf dem Gestüt meine Stute hinstellen. Ihr habt nur die eigenen oder macht ihr sowas auch?
Wir haben auch Pensionsgäste. Allerdings ist unsere Kapazität, was das angeht, nicht sehr groß und aktuell auch tatsächlich ausgeschöpft. Und aber doch, wir haben auch Gäste.
Wie viele Pferde sind gerade grundsätzlich bei euch auf dem Gestüt? Also wenn du jetzt mal so alles zusammenzählst mit Mutterstuten, mit Pensionsgästen, mit Rennstall, wie viele Pferde habt ihr da gerade?
Dann werden es so 120, 130 sein. Etwas über 30 Mutterstuten, also mit den Fremden irgendwas 35, 36, entsprechend 28 Absetzer. Dann Jährlinge und wenn dann die Fohlen auf der Welt sind, naja, dann kommt man so etwas über die 100. Und dann noch, weiß nicht, 30 Rennpferde aktuell.
Wie viel hast du mit dem Rennstall zu tun?
Nicht so viel. Ich pflege mit Maxim ganz guten Kontakt. Wir besprechen das eine oder andere. Ich gehe ab und zu mal gucken, aber ins Training oder in irgendwelche operativen Sachen mische ich mich überhaupt nicht ein. Habe ich auch keine Ahnung von Training, wenig jedenfalls. Ja, das läuft schon. Und es läuft dann auch sehr gut.
Dann ist es ja eigentlich völliger Quatsch, dass ich dich vor jedem Röttgener Starter im Führing interviewe,
Das
ne?
ist sowieso, mache ich sowieso nicht so gerne. Ja, doch, ich weiß dann schon Bescheid, wie das Pferd drauf ist oder sonst irgendwas. Das ist schon, aber da muss ich mich oder da verlasse ich mich auch auf die Aussage des Trainers. Also ich bin nicht oder ganz, ganz selten bei den Arbeiten oder Abschlussarbeiten dabei. Es reicht mir dann das Gespräch mit dem Jockey und dem Trainer.
Ich habe mir ein Interview angeschaut, wo Daniel Krüger dich überfallen hat vor 6 Jahren oder irgendwas zum Championat war das. kann man sich bei YouTube mal
Oh, das
anschauen.
war, oh, das war ein ganz schlechter Tag.
Fandest du? Ich fand,
Ja, das war ein
es war
fürchterlicher Morgen.
authentisch. Es war authentisch. Sagen wir es so. Aber worauf ich hinaus will, er hat dich gefragt, was würdest du gerne besser können? Da hast du gesagt, Interviews geben. Das ist,
Ja, richtig.
ja. Man kann ja alles üben, ne? So ist es ja nicht.
Ja, aber ich finde, nicht jeder muss vor die Kamera und nicht jeder muss vor 1.000 Leuten sprechen können. Ich bin Züchter, das bin ich ja nicht umsonst geworden, Pferdewirt, sonst wäre ich ja Moderator geworden.
Aber sag mal, wie hast du eigentlich angefangen? Stimmt diese Story, dass du tatsächlich Schulpraktikant auf Röttgen warst damals?
Ja, das stimmt.
Das ist aber schon cool, oder? Also wenn man dann wolltest du das ja damals schon, oder?
Ganz ursprünglich wollte ich Polizist werden,
Ach,
aber da
herrje.
ist dann dieser, ja genau, da ist dann aber dieser Pferdevirus dazwischen gekommen. Ich habe dann ja eigentlich statt zu lernen für die Schule oder sonst irgendwas bin ich im Stall gewesen und ja, dann habe ich Schulpraktikum auf Röttgen gemacht und dann war eigentlich alles vorbei. Dann bin ich nach der Schule oft ohne vorher nach Hause gegangen zu sein, nach Röttgen gegangen und bin eigentlich gleich hier geblieben.
Und
Die
dann.
Schule habe ich dann so das Nötigste gemacht und ein Ausbildungsplatz wurde mir dann für ein Jahr nach meinem Schulabgang versprochen und auch der Ausbildungsvertrag unterzeichnet. Und ja, dann habe ich noch ein Jahr ein Praktikum gemacht und auch im Pferdebereich und bin dann hier Auszubildender geworden.
Das heißt aber, so Ausland und so hast du nicht mal mitgemacht irgendwie. Weil das ist doch sonst so der Klassiker, dass das irgendwie alle, die sowas machen, dann mal irgendwie mal ein Jahr Irland oder was weiß ich was machen wollen.
Hat sich nie ergeben. Ich bin nach der Ausbildung übernommen worden, dankenswerterweise. Danach kam Bundeswehr. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis ich den Meisterkurs gemacht habe, meinen Pferdewirtschaftsmeister gemacht habe. Und dann ging das alles relativ Schlag auf Schlag. Ich war dann Gestützmeister und anschließend eigentlich auch unbeabsichtigt oder einfach so reingerutscht, habe ich dann die Gestützleitung übernommen. Ja, so kam das. Das war eigentlich eine Verkettung vieler Zufälle, die dazu geführt haben.
Das hast du aber wahrscheinlich auch dem Günter Paul, glaube ich, auch ein bisschen viel zu verdanken, ne? Weil ich glaube, der war ja schon immer so einer, der, glaube ich, auch mit jungen Leuten ganz gut konnte, ne? Und ich glaube, das war damals, als du angefangen hast, ja jetzt auch nicht so ganz unumstritten, dass da so ein ganz junger Kerl da irgendwie anfängt.
Ja, ist richtig. Also Dr. Paul hat mir ganz viel Vertrauen geschenkt, hat mich dann einfach auch, ich sage jetzt mal, machen lassen. Und ja, das ist dann gut gegangen. Und ich muss sagen, er war oder ist sogar ein toller Mentor, mit dem man hervorragende Gespräche führen kann, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht in allen Belangen. und immer hinter mir gestanden hat. Und das muss ich sagen, das ist was ganz Besonderes. Das, glaube ich, ist auch nicht alltäglich, dass man eine Person in seinem Leben trifft, der ein Günther Paul ist, muss ich sagen. Das ist schon ganz bemerkenswert.
Der ja sowieso, glaube ich, immer so den jungen Leuten immer viel Chancen gibt. Das war ja damals mit Markus Klug eigentlich genau selber, ist er gekommen, ist mit Maxim auch, der auch als junger Typ dann Trainer geworden ist und auch mit dem Nachwuchsförderpreis und so. Ich glaube, dieses ganze Nachwuchsthema, das ist schon was ihn schon immer sehr beschäftigt hat, ne, im Rennsport.
Ja, das hat er immer sehr unterstützt und ja, mit großem Erfolg, wie ich meine. Also Markus Klug ist ein sehr erfolgreicher Trainer. Maxim hat in seinem ersten Jahr sofort Preis Diana gewonnen, agiert auch sehr erfolgreich und bei mir war es Glück.
Aber so familiär hast du irgendwie nichts mit Pferden zu tun gehabt, oder?
Nein, gar nicht. Also ich komme aus einer relativ tierlosen Familie.
Wie reagieren die darauf, wenn die jetzt merken, dass jetzt Pferde nur noch dein Leben sind?
Ja gut, da konnten sie sich ja jetzt die letzten 30 Jahre dran gewöhnen. Das wissen sie jetzt, dass das so ist. Mein Vater freut sich sehr, ist da sehr, sehr nah. Und der Rest der Familie zuckt ratlos mit den Schultern. Alles gut.
Aber zumindest wissen die, was der Preis der Diana ist mittlerweile.
Ich glaube nicht wirklich. Nein, das ist irgend so ein Pferderennen wahrscheinlich.
Irgend so ein Pferderennen, ja. Wie geht's denn Erle eigentlich? Die war ja Diana-Siegerin, dann ist sie, glaube ich, noch einmal im Preis von Europa gelaufen, ne? Und seitdem Pause, ne?
Richtig, seitdem pausiert sie, das war so geplant. Soll vierjährig dann hoffentlich die internationale Route anpeilen. Und im Moment geht sie hervorragend. Sie ist auf Koppel. Sie ist noch mal ein bisschen stärker geworden tatsächlich. Ich befürchte sogar, dass sie noch ein bisschen gewachsen ist. Und wenn sie das gesund über Winter retten kann, wovon ich ausgehe, dann glaube ich, können wir noch viel Freude haben nächstes Jahr.
Das wäre ja auch mal ganz gut für das Rennen selber, weil irgendwie da auf dieser Diana liegt da irgendwie so ein kleiner Fluch irgendwie, ne? Dass diese ganzen Diana-Siegerinnen irgendwie danach nicht mehr gewinnen konnten. Ich weiß nicht, wann es die letzte Stute gab, die mal nach dem Preis der Diana noch ein Rennen gewonnen hat, ne?
Tatsächlich, ja. Ja, das ist so. Also ich weiß nicht, ob die letzten 10 Diana-Siegerinnen haben anschließend kein Rennen mehr gewonnen. Was vielleicht an vielen Faktoren liegt. Viele nehmen ihre Stuten dann in die Zucht, dann kommen häufig die Japaner und kaufen diese Pferde weg, dann laufen sie auch nicht mehr. Und manche bleiben einfach dann nicht gesund, das muss man auch sagen. Ja, das ist schwierig. Ich hoffe, dass uns gelingt, dass sie noch ein weiteres Gruppe 1-Rennen gewinnt.
Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Es müsste dann wahrscheinlich, wenn es nach dir geht, der große Preis von Baden sein, weil ich glaube, da bist du großer Fan von, ne?
Das ist richtig. Das ist eins meiner Lieblingsrennen tatsächlich, ja, großer Preis von Baden. Ich habe sogar mal gesagt, dass ich das lieber gewinnen würde als das Derby.
Ja, habe ich gesehen. Bei Kaffee oder Tee von der Besitzervereinigung hast du das gesagt. Dann habe ich gefragt, Derby oder großer Preis von Baden, und hast du gesagt, großer Preis von Baden. Zwei Ausrufezeichen hast du extra noch dazu gesagt.
Ja, ist richtig. Es ist das qualitätsvollere Rennen am Ende, muss man einfach so sagen. Da kommen doch häufig internationale Gruppepferde und das ist ein echtes Gruppe 1-Rennen. Währenddessen das Derby, es ist ja nicht so ganz sicher, ob das Derby sein Rating halten kann. Und wir laufen da gegeneinander, alle Deutschen. Es ist wenig Internationalität im Feld und da ist der Preis von Baden doch schon eine andere Nummer.
Auch wenn ihr im Derby ja immer wieder erfolgreich wart, zuletzt dieser Doppelschlag mit Weltstar und Windstoß, das war das. Aber da vorher gab es, glaube ich, eine etwas größere Durststrecke für Röttgen, ne, im Derby.
Ja, richtig. Also davor, ich glaube, ich nehme mal an, ich habe es jetzt nicht nachgesehen, aber ich nehme an, dass Röttgen das erfolgreichste Gestüt auf den Plätzen war, also mit zweiten Plätzen und dritten Plätzen im Derby, aber eben nicht mit Derby-Siegen. Und ich glaube, Uomo hatte dann das Derby 1959 gewonnen und Windstoß dann 2017.
Jetzt haben wir schon so viel über große Rennen gesprochen, großen Preis von Baden, Derby, Diana und alles. Ich glaube, wir kommen mal zu unserer ersten Kategorie, bevor ich hier gleich irgendwas vorwegnehme.
Der schönste Moment.
von diesen vielen, vielen Siegen, die du miterleben durftest? Oder vielleicht war es ja gar kein Sieg, sondern irgendwas ganz anderes. Was war denn der schönste Moment bisher im Rennsport bei dir?
Da gibt es ganz viele schöne und schönste Momente, aber es gibt einen ganz besonderen Moment, und das war der Moment nach dem eigentlichen Sieg von Weltstar im Derby. Das war ja ein wenig, da war ja eine Überprüfung des Rennverlaufs. Es gab eine Berührung zwischen Weltstar und ich glaube, wie hieß er, Roy Jungsein oder so ähnlich. Und ich befürchtete, dass uns das Rennen weggenommen wird. Und als dann die Richter vom Richterturm über das Geläuf kamen und ich so ratlos auf dem Geläuf stand, klopfte mir Herr auf der Heide oder von der Heide, wie er hieß, auf die Schulter und gratulierte und sagte: Aber sagen Sie jetzt nichts, wir müssen erst noch überprüfen. Und ja, das war schon der schönste Moment.
Arno auf der Heide, exakt. So an die, wenn du an die Diana nochmal zurückdenkst, wie was war da ein Gefühl, als das geklappt hat mit dem Sieg von Erle, dann auch gerade in dem ersten Trainerjahr von Maxim?
Ja, das sind ja alles, man ist ja einfach nur überwältigt dann in dem Moment. Also es gibt ja nichts Schöneres, als die Pferde, die man zur Welt geholt hat und aufgezogen hat, in solchen Rennen siegen zu sehen. Also es gibt nichts Schöneres. Oder wenig Schöneres, wollen wir es aber so sagen.
Aber es gibt auch Peinlicheres.
Der peinlichste Moment.
Da hast du mir im Vorfeld schon gesagt, dass dir das ganz schön schwerfällt, da einen richtigen Moment zu finden. Das könnte jetzt entweder dafür sprechen, dass dir gar nichts peinlich ist oder dass es wirklich nichts gibt, was dir bisher Peinliches passiert ist.
Naja, mir passiert jeden Tag was Peinliches. Aber ja, einer dieser peinlichen Momente war tatsächlich in England, in Epsom, als Windstoß im Coronation Cup lief und ich Mitte der Geraden gedacht habe, Mensch, der könnte vielleicht tatsächlich nach vorne laufen, und dann habe ich so wahnsinnig gebrüllt, dass ich irgendeiner feinen, adligen Dame volle Kanne ins Ohr gebrüllt hat, und die hat sich fürchterlich aufgeregt darüber, wie man sich so auf einer englischen Rennbahn benehmen kann. Und das war schon ziemlich peinlich.
Oh je. Aber ich bin da auch so. Das ist tatsächlich auch meiner Frau immer unfassbar unangenehm, wie ich immer ausraste, wenn irgendwie, auch wenn ich gewettet habe oder so, und dann bist du da vorne irgendwie. Ich finde, es gibt nur zwei Orte, wo man wirklich so schreien kann. Das ist einmal im Fußballstadion und halt auf der Rennbahn.
Ja, ich glaube, das macht den Rennsport ja auch aus, dass man seine Emotionen da zeigen kann und dass man mitjubeln kann. Aber wenn man dann irgendwem da mitten ins Ohr schreit und eben nicht irgendwo unten im Pulk steht, wo alle schreien, sondern alle andächtig auf dieser Ehrentribüne stehen, dann ist es schon peinlich.
Ja, aber das passiert. Ich weiß noch, als Muskuka die Diana gewonnen hat und ich ja im Wissen, dass ich die zum einen gewettet hatte hoch und zum anderen, dass mir die Schwester gehört, und da war ja dieser Regenrenntag und ich bin da wie so ein HB-Männchen, bin ich rumgehüpft mit meinem Regenschirm und habe alle anderen Leute aus Versehen in diesen Pfützen irgendwie nass gespritzt, und das war natürlich, auch extrem angefressen alle, aber ich habe mich da, das gibt's ein sehr lustiges Video davon übrigens, aber das gehört dazu, meine Güte, oder?
Ja, da sind wir beide gehüpft, aber du warst erfolgreicher im Hüpfen.
Oh, jetzt habe ich, jetzt habe ich hier auch noch Salz in die Wunde gestreut, ja. Naja, gut. Aber ihr habt es ja im Jahr drauf, habt das ja dann wieder gut gemacht.
Ja, alles gut.
Ja, okay, wir sind wieder Freunde.
Nein, man muss auch verlieren können. So ist der Rennsport nun mal. Das ist, man wird ganz schön demütig im Rennsport, muss man sagen. Also man verliert viel mehr Rennen, als man gewinnen kann.
Das ist tatsächlich so. Aber das Schöne ist ja, dass die Pferde und die Tiere selber einem dann am Ende wieder so viel Gutes geben. Das ist echt krass, wenn ich mich dann manchmal so eine Woche lang richtig geärgert habe wieder, weißt du, so irgendwie über die vielen Rechnungen, was das wieder alles kostet und was weiß ich was. Und dann fahre ich aber aufs Gestüt und gehe zu meinen Pferden und dann geht es mir dann wieder besser von dem Ärger, den ich eigentlich wegen denen habe. Ist schon verrückt irgendwie, ist blöd, ne?
Das ist toll. Das ist, es sollten noch viel mehr dieses Gefühl kennenlernen.
Tja, ich habe ja von dir schon die strikte Anweisung bekommen, ich darf nicht allzu lange heute mit dir sprechen, weil du heute noch einen wichtigen Termin hast. Du willst heute noch in die Sauna gehen, glaube ich, ist dein Anschlusstermin, ne?
Das ist mein Anschlusstermin tatsächlich. Ja, das habe ich jedenfalls vor, und ich will es wenigstens nicht allzu spät starten.
Ja, das kriegen wir irgendwie auf jeden Fall hin. Wo wir aber gerade schon wieder bei dem Thema Kaffee oder Tee sind, da hast du nämlich damals gesagt, bei Joggen oder Sauna, ganz klar Joggen. Das wundert mich jetzt, dass dann Sauna heute noch wichtiger ist als mein Podcast, wenn Sauna ja nicht so wichtig ist wie Joggen. Also muss ich ja in der Rangliste relativ weit unten stehen.
Ja, das ist wieder das mit diesen Interviews.
Siehst du.
Ich gebe nicht gerne Interviews.
Kannst du es jetzt retten, indem du sagst, Joggen ist so meine Leidenschaft, da steht nichts drüber.
Ich muss erst wieder abnehmen, damit ich joggen gehen kann.
Echt? Ja. Man nimmt doch durchs Joggen ab, oder?
Das ist richtig, aber wenn man mit so viel Gewicht losläuft, dann ist das nicht gut für die Gliedmaßen.
Oh, kochst du zu gerne oder zu gut? Oder isst
Nein,
du?
Ich esse zu gerne. Hm. Das ist auch der einzige Grund, warum ich gerne laufe, damit ich mehr essen kann.
Achso, ich habe es gedacht, damit du zum Restaurant laufen kannst irgendwie. Aber dann zu Hause oder lieber außerhalb irgendwo?
Beides. Hm. Essen kennt keine Grenzen. Also wenn Essen auf dem Tisch steht, dann esse ich.
Okay.
Bis dass mir irgendjemand dieses Essen wieder wegnimmt.
Und dann aber alles. Oder gibt es Sachen, die du gar nicht isst?
Es gibt fast nichts, was ich nicht esse.
Masse statt Klasse oder isst du gerne gut, aber halt viel? Du merkst, ich bin investigativ heute drauf. Das merkst du, hoffe ich.
Alles gut. Nein, tatsächlich gerne Klasse, aber leider muss auch eine bestimmte Menge da sein, um mich zu befriedigen, ja.
Okay, dann sag mir mal einen richtig guten Restaurant-Tipp in Köln.
Wenn man gerne japanisch isst, dann das Zen in Lindenthal.
Okay.
Kann ich empfehlen.
Das ist echt krass. Die ganzen Kölner, als Peter Schirgen vor ein paar Wochen bei uns im Interview war, hat er auch irgend so einen Asiaten mir gesagt, wo es das beste Sushi gibt. Das war aber irgendwas anderes. Okay, also der Zen ist gut und was noch? Ich sammle jetzt einfach noch ein paar Restaurant-Tipps. Wir sind ja auch kulinarischer Podcast.
Okay, das ist hier im Bergischen, das heißt Dröppelminna. Das ist auch sehr gut.
Was gibt's da?
Das ist allerdings, ja, das ist toll. Das ist wie bei Muttern. Man kann nicht wirklich, man hat keine Wahl, sondern es gibt das, was es gibt an dem Tag.
Was auf den Tisch kommt, wird gegessen.
Was auf den Tisch kommt, und das ist immer ganz hervorragend. Also man kann sagen, wenn man eine Allergie hat oder wenn man irgendwas, also es gibt immer die Wahl zwischen Fisch und Fleisch, aber dann gibt es eben ein Menü und ganz hervorragend.
Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir. Wir haben es sogar in Time geschafft, dass du es noch in die Sauna schaffst und ich wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Hat mich gefreut, dass wir ein bisschen mehr über dich und über Röttgen und all das, was du machst, erfahren durften und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich glaube, am Wochenende, da sieht es bei euch ein bisschen entspannt aus. Ich glaube, ihr habt einen, habt ihr was laufen am Wochenende? Nee, ne? Maxim hat, glaube ich, hat im Ratibor-Rennen, genau. Ne? Aber das ist, glaube ich, kein Röttgener. Ne?
Nachgenannt. Nee, ist kein Röttgener. Ist, soweit ich weiß, ein Hachtseher.
Ja.
Oder eine Hachtseherin, ist eine Studie, soweit ich das weiß. Und wir haben nichts. Wir haben, glaube ich, vielleicht den einen oder anderen von uns gezogenen Laufen. Aber auch nicht im Grupperennen.
Also dann doch etwas entspannter.
Ja.
Dann trotzdem weiterhin heißen Bye bei allem, was kommt. Und ganz lieben Dank dir.
Dankeschön. Ja, hat mich gefreut.
Das war Frank Dorf, der Gestütsleiter vom Gestüt Röttgen. Und das war Vollhorst auch für diese Woche und sogar für diesen Monat schon. Wir haben es ja am Anfang der Show schon gesagt, dass wir jetzt so ein bisschen Winterpause machen, beziehungsweise ein bisschen runterfahren. Winterruhe würde ich es mal vielleicht eher nennen. Gibt es also Vollhorst jetzt erstmal im Winter nur einmal im Monat, bis dann eben die grüne Saison wieder anfängt. So Februar, März, ab spätestens März, dann wieder alle zwei Wochen, wie ihr es gewohnt seid, versprochen. Und bis dahin halt eben einmal im Monat Vollhorst über den Winter, damit wir auch mal so ein bisschen zur Ruhe kommen. Bis dahin, macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.